Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
3:03 Uhr, DRS 2, Lesung im 2. Heute der dritte Teil von Oskar Panizzas Erzählung aus dem Tagebuch eines Hundes von 1892. Der Erzähler und zugleich die Hauptfigur dieses ungewöhnlichen Tagebuchs ist ein äußerst philosophischer Dackel. Jung und unerfahren ist er vor 6 Monaten vom Land in die Stadt gekommen. Und seitdem ist er damit beschäftigt, die Welt der Menschen zu verstehen, was ihm aber selten genug gelingt. Den Groll darüber schreibt er sich in seinem Tagebuch von der Hundeseele. Er ärgert sich über die Begriffsstutzigkeit der Menschen, spottet über ihre seltsamen Mundverrenkungen beim Sprechen oder nennt sie allesamt schlechte Schauspieler. Immerhin, unserem eifrigen Beobachter ist aufgefallen, dass es Beinzeiger und Beinverstecker gibt, also Männer und Frauen. Doch auch diese Einordnung gerät ins Wanken, nämlich als er eines Nachts eine völlig neue Menschenrasse zu entdecken glaubt. Aus dem Tagebuch eines Hundes von Oskar Panizza, es spricht Jodok Seidel.
September. Immer wieder komme ich auf das Menschengeschlecht zurück. Den ganzen Trupp einteilen, in Ordnungen und Klassen bringen, das fällt mir nicht mehr schwer. Aber herauszufinden, was stabil ist und was vorübergeht, da liegt die Schwierigkeit. Absonderlichkeiten und Raritäten kommen bei uns Tieren auch vor. Aber sie sind stabil. Die Schildkröte hat ihr Dach, die Schnecke ein Haus, der Maulwurf seine Wohnung, der Pfau seine Popofächer, die Fledermaus ihre Armsegel, der Feuersalamander seine kleinen Monde am Buckel, die Kröte ihre Geruchsflächen. Aber diese Akzidentia sind stabil und man darf sich auf sie verlassen. Bei dieser merkwürdigen Rasse aber, die ich zum Gegenstande meines Studiums gemacht, geschieht jeden Tag etwas anderes. Und jeder von ihnen verändert sich auf beliebige Weise. Der eine grinst, der andere spuckt, der dritte reckt ein Glied heraus, welches er bis morgen einzieht. Viele tragen ihren Popo hinten, viele tragen ihn vorn und andere haben einen Popo vorn und hinten. Und da ich mir nicht denken kann, die Natur habe einem dieser Schauspieler aus besonderer Nachsicht 2 Popos verliehen, so muss der eine in irgendeinem Körperteillager erworben worden sein. Och, wenn ich all die Scheußlichkeiten und Verzerrungen registrieren wollte, ich würde nicht fertig. 6 Bände Linnés würden nicht genügen, die Botanik dieses Wackelwerks, Mensch geheißen, zu beschreiben und in ein System zu bringen. Und ich könnte auf den Gedanken kommen, diese Zappelrasse gestikuliert, rutscht und fackelt so tollhäuslerisch herum und nach vorheriger Abrede um mich, armen Hund, der die Sache in ein System bringen muss, um seinen Verstand zu bringen. So sah ich doch neulich, nicht zufrieden damit, sich immer neue Glieder anzuschnallen und Körperteile zu erwerben, sogar wie ein Beinzeiger sich mit einem Pferd verbinden wollte, auf es hinaufsprang, wie Hunde sich oft gegenseitig übersteigen, um eine monströs unanständige neue Zwitterrasse zu bilden. Stolze Tier bäumte sich auf und warf den frechen Kerl ab, so daß er auf seinem echten oder falschen Popo grinsend liegen blieb. Das hätte wieder eine schöne Kombination gegeben. Och, ich bin nicht mehr so naiv und unvorsichtig wie früher, seitdem ich diese erste furchtbare Enttäuschung als Beobachter erlebt, seitdem ich weiß, dass die Menschen farbige Überzüge tragen, sich ihre Organe täglich erst Gott weiß wo zusammenlesen, um Gott weiß wen über ihre wahre Gestalt zu täuschen, seitdem ich solche Überzüge und Organe abends habe ablegen und auf Sofa schleudern sehen und den nackten, mehligen Kerl sich in ein weißes, großes Haus verkriechen, so daß ich nicht wusste, wo jetzt der Bursche liege, auf dem Sofa oder im Bett, und schon eine Zweiteilung des Individuums für die nächtlichen Stunden von 12 bis 6 anzunehmen geneigt war. Seitdem bin ich vorsichtig geworden und nehme nicht jede Grimasse oder jeden Hinausreckversuch für bare Münze. September. Was man auch sagen möge über die Nichtsnutzigkeit oder Niedrigkeit der Menschenrasse, Sie haben Fertigkeiten, Kunststücke, Schauspielersächelchen, Zauberkünste, die Ihnen nicht so leicht jemand nachmacht. Und wenn diese Dinge auch keinen Wert haben, man steht starr vor ihnen und entzückt, wie vor einem Wunder. Und eine Spanne Existenz ist wieder ausgefüllt. Ich rede von der Reproduktion des Menschengeschlechts durch das singuläre Individuum. Ich wiederhole: Reproduktion oder Wiederholung der Menschenrasse durch ein einzelnes Individuum. Ja, lauscht ihr Hunde, die ihr oft unter dem hohen Gelächter der Menge euch auf der Straße um eure Nachkommenschaft abplagt. Diese Menschen reproduzieren sie viel leichter, Eingriff und alles ist geschehen. Ich rede nicht von der Nachkommenschaft der Menschen, die sie weiß der Himmel wie und wo zustande bringen, sondern von der Selbstproduktion des Einzelindividuums. Das versteht wieder keiner. Ja, verstehe ich's. Ist es meine Schuld, wenn ich Ausdrücke und Wendungen gebrauche, die kaum gefasst werden können? Wenn unsere Hundesprache den Tollheiten und Zauberkünsten dieser Menschen nicht nachkommen kann? Eigentlich sollte ich sagen, Selbstrepetition oder Selbstwiederholung des Einzelindividuums an jedem Tag, zu jeder Stunde, in jedem Augenblick, wann es gerade gefällig, ohne Beihilfe, weil das betreffende Individuum immer nur sich selbst erzeugt, kein Jüngeres, kein anderes, nicht einmal ein Ähnliches, sondern immer nur sich selbst, also repetiert. Warum? Ja, das weiß der Himmel. Doch ich glaube, ich gebe die Sache am besten so, wie ich sie gesehen habe. Ihr legt sie euch dann aus, wie es euch gefällt. Also, in der letzten Zeit liege ich häufiger als früher bei Nacht unter dem Bett meines Herrn. Ich kroch nun, es war gestern, etwas früher unter demselben hervor, weil mich hungerte. Ich drückte es ihm mit dem Blick aus, aber, wie bekannt, versteht diese stumpfsinnige Rasse nicht die leiseste Andeutung, die jeder Hund versteht. Er glotzte mich blöd und breitmäulig an und wandte sich dann zu seiner früheren Beschäftigung. Neugierig gemacht, verfolgte ich diese und bemerkte, wie mein Herr, der eine Menge sonderbarer, stachliger, zinkiger Instrumente in seinen Händen hielt, einen bestimmten Abstand zu nehmen suchte zu einer gewissen Platte, die tot und leer an der Wand herabhing. Diese Platte, groß und gähnend wie ein unendliches Nichts, hatte ich wohl früher bemerkt, ohne ihre Bedeutung mir klar machen zu können. Nun kam ein Moment. Mein Herr hielt die erwähnten Instrumente hoch über seinem Kopf, noch einen Schritt seitwärts, und plötzlich trat hinter der Platte, wie aus einer anderen Welt, schläfrig und grabentstiegen, mein zweiter Herr auf. Ja, mein zweiter Herr, oder noch ein Exemplar von meinem Herrn, ganz und gar, und leibhaftig und lebendig. Und mein erster Gedanke war, dass sich jetzt auch die Hiebe im Tage verdoppelten. Mein Herr hatte sich repetiert, hatte sich aus dem ewigen Nichts, oder wie man das nennen will, selbst erzeugt. Ich war starr und sprachlos. Und nun hätte man sehen sollen, dieses gegenseitige Gezwinker und Augenblinzeln, dieses Mundspitzen, diese Begrüßungen und Beglückwünschungen, als sagten sie sich, wie geht's, du siehst ja prächtig aus, wie freut es mich, dich zu sehen, wie du schön bist, du Prachtmensch, du göttergleiches, küssenswertes Wesen, du bist ein Gott und alles andere ist Schund. Dies dauert wohl eine halbe Stunde. Und nun einen Schritt seitwärts und fallen lassen der Apparate, war das Phantom verschwunden. Mein zweiter Herr so radikal fort und in sein voriges Nichts aufgelöst wie eine gefressene Maus. Wenigstens sah ich später meinen Herrn ganz allein und ruhig, als wäre nichts vorgefallen, am Frühstückstisch sitzen. Ein Glück. Ich hätte nicht sehen mögen, wie dieser zweite Herr vis-à-vis von dem meinen Platz nimmt und sich an einem Frühstück beteiligt, welches mein Herr immer mit großer Gier verzehrt und von dem nicht der kleinste Bissen übrig bleibt. So weit das Tatsächliche. Und nun lasse ich einen Hund herkommen, er soll mir sagen, was das zu bedeuten habe. Oder besser, ich lasse gleich einen Menschen herkommen, den nächstbesten. Ich glaube, Sie treiben alle das geheime Laster. Er soll mir sagen, was er damit bezweckt. Die Unkenntnis der Mache, ja meinerseits ohne Rückhalt zugegeben, frage ich, was in aller Welt soll diese infame Fabrikation andere Wesen kreieren? Gut, Respekt, ein Göttergeschäft, aber sich selbst bis auf den letzten Knopf, im Handumdrehen, noch einmal so hinstellen, repetieren. Elende Rasse, langst du denn nicht mit einem Exemplar? September. Traf heute jenen fetten, wohlgenährten Hund wieder, der sich so gern in die Sonne legt. Er erzählte mir, meine Einteilung des Menschengeschlechts in Beinzeiger und Beinverstecker mache Aufsehen, finde Beifall, sei höchst bezeichnend. Man komme mit dieser Terminologie viel weiter. Sie sei schon in der ganzen Stadt im Gebrauch. Ich solle ihm doch, wenn ich wieder sowas hätte, Mitteilung machen. Er verbreite gern solche Sachen. Doch, diese dummen Hunde, die mit allem zufrieden sind, wenn sie nur mittags ihren Suppenknochen haben. Wenn die wüssten, was ich alles inzwischen neu erfahren und neu entdeckt habe, habe entdecken müssen. September. Ich dachte mir neulich, ich könnte, um den ewigen Fußtritten zu entgehen, einen Vertrag mit meinem Herrn abschließen, wonach er jede ungerechte Misshandlung an meinem Körper durch irgendeine Wohltat zu sühnen hätte. Dafür erklärte ich mich bereit, alle die Schweifwedelungen, Abschleckungen, verzücktes an ihm hinaufspringen, exaltiertes Freudegebell und was sonst die Menschenrasse an uns bewundert, ihm im Überfluss zuteil werden zu lassen, ihn noch nie öffentlich zu blamieren, stets zu folgen, wenn er mich lockt und dergleichen. Aber, wie gesagt, es müssten dann für seine häuslichen Unarten cholerische Fußtritte, weil er seine Porzellantasse fallen ließ, mir einen auf die Schnauze, weil ihm ein Hemdknopf abgesprungen, Repartierungen eintreten. Also, zum Beispiel, für ein zorniges Wort, welches ich nicht veranlasst, eine Extrastreichelung. Für einen auf den Schädel, ein Zuckerstückchen. Für einen Fußtritt, eine Käsrinde. Für einen aufs Maul, außergewöhnlich abends einmal mitgenommen werden. Für eine zerbrochene Rippe, eine Leberwurst. Aber du lieber Himmel, wird mein sauberer Herr es eingehen? Wird er mich bei diesem Vertrag nicht für den meistbegünstigten ansehen? Und wenn er ihn eingeht, wird er ihn halten? September. Ich verlaufe mich jetzt häufiger. Ist es, dass mein Herr jetzt nicht mehr die richtige Schuhwix ausschwitzt, oder dass er mich absichtlich zum Narren hält, oder dass meine Nase schlechter geworden, oder dass meine Gedanken woanders sind, ich weiß nicht. Jedes Mal gibt es dann zu Hause Prügel. Aber ich mache auf meinen Sonderwanderungen oft Entdeckungen, die ich als kostbaren Erinnerungsbesitz meinem Gedächtnis einverleibe, während die paar blutrünstigen Stellen an meinem Körper bald geheilt und aufgesogen sind. Neulich traf ich den Mond. Er kam gerade wie ein brennendes Ungeheuer hinter dem Berg herauf. Eine kühle, aufgelockerte Nacht hing vom Himmel herab. Eine Ration Frösche, hörte ich von Ferne, hatten sich bereits eifrigen, lauten Gebetsübungen hingegeben. Ich war gewiss in religiöser Stimmung, aber mein Gott, diese Frösche mit ihrem ewigen Geplapper zählen die Vaterunser nach dem Gewicht und meinen, sie haben's, wenn sie nur eine große Anzahl zusammenbringen. Ich, ein lutrischer Hund, konzentriere mein Gefühl auf einen einzigen Stoß und bete, wenn ich muss und wenn mich mein Inneres antreibt. Und so fing ich denn, draußen am Ranger liegend und immer in die glühende Kugel glotzend, unvorbereitet wie ich war und vom eigenen Gedankengang überrascht, plötzlich an. O du runder, zeisig leuchtender Gott, bist du wirklich ein uns beschützendes Wesen, das uns Knochen und Fleischreste beschert und vor den Prügeln der Menschen bewahrt und dich uns nachts präsentierst, damit wir nicht in Tümpel und Straßengräben fallen? Oder bist du nur eine aufgezogene Signalscheibe, ähnlich wie jener Tagesdiskus, den sich die Menschen täglich behufs besseren Gestikulierens im glühenden Zustand über den Himmel ziehen? Und unterstehst einem noch mächtigeren Wesen, einem Beamten, der dich heute viertels, morgen halb und übermorgen dreiviertels anstreicht? Und dein strenges und gütiges Hundegesicht, das du uns zuweist, ist das wirklich auf uns, deine armen, geschlagenen, durchgebläuten Brüder, erbarmungsvoll gerichtet? Oder sind, was wir an dir sehen, nur hässliche Löcher, Knorpel und Auswüchse eines alten, verrunzelten, durch den Himmelsraum geschleuderten holländischen Käses? Nach solchem Gebet brach mir fast das Herz vor Rührung, Zweifelsqualen und Weltschmerz. Und ich heulte und klagte, dass in den nächsten Straßen die Menschen weißgekittelt zu ihren Gucklöchern herausschauten und schimpften und zeterten und gestikulierten und einer mit einem Stock herausgestürzt kam, dass sie schleunigst davonlief. September. Hatte mich gestern Nachmittag wieder verlaufen. Und obwohl ich mit knapper Not vor meinem Herrn hätte nach Hause kommen können, so bewog mich doch die Neugier, unter dem staunenswert regelmäßigen Hin- und Hergetrapp der Menschen noch etwas Unbekanntes zu entdecken, sowie die Erwägung, dass komme ich nach Hause, wann ich wolle, es hiebe absetzen werde, meinen Schlendergang noch etwas fortzusetzen. Ich verlor mich bald abseits von dem wandelnden Stiefelmeer in kleine Seitengässchen, wo ich einige der wundersamsten und neuesten Gerüche entdeckte, die durch sorgfältige Lagerung daselbst einen außerordentlichen Wert erlangt hatten. Ich muss sagen, ein solcher Geruch erschüttert meine ganze Seele. Frische Gerüche sind gut. Jeder derselben hat seinen bestimmten Gedankengehalt und aufgesogen, leben sie in unserem Kopfe weiter als das, was sie sind. Aber was in diesen Geruchsstraßen seit Monden abgelagert liegt, ist nichts Einfaches mehr. Das sind Komponenten, die gegenseitig ihren Gedankengehalt austauschen, sind Konstellationen, die eine ganze Vergangenheit erzählen und die, aufgenommen, wie ein Geruchsrätsel, wochenlang in unserem Kopfe spuken. Dies nebenbei. Es war inzwischen dunkel geworden und ich war eben im Begriffe, nach Hause zu gehen, als ich eine Katze traf. Ich bin diesen geschickten Tieren von Haus aus nicht abgeneigt, obwohl ich sie am hellen Tage nach einer alten Rassentradition tüchtig abkanzle. Im Dunkeln macht sich so manches anders. Wir waren bald in ein Gespräch vertieft. Natürlich schimpften wir über unsere gemeinsamen Dienstherren, die Menschen. Die Katze, welche wohl bald merken mochte, dass sie keinen gewöhnlichen Hund vor sich habe, überraschte mich bei einer Wendung mit der Frage, ob ich die neue Menschenrasse sehen wollte, die sie in einer der letzten Nächte entdeckt. »Eine neue Menschenrasse«, rief ich. »Welche?« »Die Straßentrappende, die kenne ich in- und auswendig. An der ist nichts Neues.« »Nein«, sagte sie, »es ist eine ganz neue Spezies. Sie schläft bei Tag, wacht gegen Abend auf, lebt nur in künstlicher Luft, die durch eigentümliche Rohr- und becherartige Instrumente erzeugt wird, entwickelt aber dann eine staunenswerte Gelenkigkeit und Körpergeschicklichkeit, so dass ich sie mit uns, den Katzen, verwandt glaub. Ich möchte sie die zwirbelnde Menschenrasse nennen.« Ich wurde nachdenklich. »Sind das etwa Affen?« frug ich. »Oh nein«, gab sie zurück, »viel prächtiger und farbiger und fast ebenso geschickt.« »Kommen Sie nie auf die Straße?« »Nein«, meinte meine Berichterstatterin, »beim Morgengrauen werden sie erschöpft und halbtot in künstlichen schwarzen Häuschen und unter Beihülfe von Pferden aus ihrer Tanzluft hinweggebracht und verbringen dann den Tag in einem larvenähnlichen Zustand.« Wir wurden übereins, noch heute Nacht dieser seltenen Rasse nachzuspüren, und die Katze, dieser leichte und prachtvolle Pfadfinder, ging voraus. Über Gemäuer, Winkelwerk und ähnliche Steinkonstruktionen gelangen wir nach vieler Mühe an ein hochgelegenes, staubiges Fenster, das nur knapp uns beiden Platz gewährte. »Hier saß ich«, bemerkte die Katze, »schon ganze Nächte und ergötzte mich an den kostbaren Sprüngen dieser höchst merkwürdigen Rasse.« Wir blickten in einen tiefen Saal, der ganz mit einem blauen Dunst angefüllt war und der nur schwierig die Erkennung der Einzelheiten gestattete. »Was soll der Nebel?« frug ich. »Es scheint ihre Lebensluft zu sein, außerhalb welcher sie ihre wunderbaren Schraubenbewegungen nicht ausführen können und absterben.« »Ist das ein neues Element? Ähnlich dem Wasser?« »Es scheint künstlich produziert zu sein, denn sieh dort auf der hohen Tribüne sitzt eine Gruppe mit aufgeblasenen Backen und wunderlichen gelben und schwarzen Röhren, Kesseln und sonstigen Instrumenten, aus der sie die Luft herausblasen und schlagen.« »Ja, das sind aber gewöhnliche Menschen«, antwortete ich. »Das sind auch nur die Beihelfer, die Lufterzeuger, die die ihnen unterworfenen menschenartigen Wesen zwingen, solche Stöpselzieher und Spiralbewegungen auszuführen.« Ich starrte lange in das blaue Meer hinunter und entdeckte endlich tief unten eine nach Tausenden zählende Kolonie springender, hüpfender, schwirrender, schwänzelnder, sich um die Längsachse drehender Körper. Lebewesen in den verschiedensten Farben, grün, rot, blau, gesprenkelt, getüpfelt, der Straßenrasse nicht unähnlich, aber prächtiger, leuchtender. Die Unterschiede zwischen Beinzeigern und Beinversteckern aufgehoben, da all Zwischenformen und Übergangsstufen vorkamen. »Katze«, sagte ich, »diese Zwirbelrasse scheint mir eine höhere Stufe der gemeinen Menschenrasse zu sein.« »Wieso?« »Weil hier alles, was wir bei den Menschen schon finden, die Bewegungen, die Farben, die Gestikulationen, die Zahnentblößungen, wiederkehrt, nur in potenzierter Form und in reicherer Variierung.« »Das glaube ich nimmermehr. Mir scheint diese künstliche blaue Lufterzeugung nicht gleichgültig dabei. Ich halte das Ganze für eine infernale Veranstaltung von Seiten der Menschenrasse selbst, die ihre gefangenen Brüder hier hereinbringen, wo sie unter dem Einfluss der blauen Luft diese furchtbaren Verzerrungen und Zwangsbewegungen machen müssen.« »Welche verschrobene Ansicht«, rief ich. »Katze, du scheinst dich noch nicht lange mit dem Denken zu beschäftigen.« Wir erhitzten uns heftig. Die Katze fuhr auf mich los. Ich machte eine Rückwärtsbewegung, um mich an dem schmalen Fenster zu halten, und stieß mit dem Kopf gegen die Fensterscheibe, die zerbrach und klirrend in den Saal hinabfiel. In diesem Augenblick drang ein fürchterliches Geräusch wie Donner und brechendes Gebälk an unser Ohr, das unsere Seele erzittern und unsere Magen zum Erbrechen übel machte. Geräusche, gegen die Froschquaken und Wolfsgeheul nur Zirpenlaute waren. Die blaue Luft, ein Gemisch von Käse, Messing und alten Lumpen, drang mit Heftigkeit aus dem Scheibenloch. Mit Schrecken blickte ich hinab in den Saal. Unsere Unvorsichtigkeit schien eine deletäre Wirkung da unten hervorzurufen. Die ganze Mechanik schien zu erlahmen. Die Bläser setzten die Lufterzeugungsrohre von den Lippen. Mit dem Entweichen der künstlichen Luft schien dem Ganzen das Lebenselement genommen zu sein. Jetzt hörte auch das wilde, gebälkbrechende Geräusch auf. Die Hüpfer und Springer erlahmten sichtlich in ihren Schraubenwindungen und lehnten zuletzt matt an der Wand. Der starre Tod schien über diese kostbare, seltene Spezies zu kommen. Mit dem Ruf »Wir sind verloren« sprang die Katze auf das nächste Dachsims. Ich, weniger glücklich, stürzte in den Hof hinab und brach eine Rippe. Jammernd und klagend eilte ich nach Hause. Es war inzwischen fast Morgen geworden. Mein Herr erwachte früh aus dem Schlaf und hieb mich so jämmerlich durch, dass er mir noch zwei Rippen brach. Macht zusammen drei. Oktober. Angeregt durch die Mitteilung der Katze habe ich inzwischen acht gegeben und zu meiner nicht geringen Verwunderung in der Tat gefunden, dass es eine Menschenklasse gibt, die statt sich in Bein zeigen und Bein verstecken zu üben, zu gestikulieren und Gesäß hinauszurecken, sich in kleine schwarze Häuschen einsperren, die ein einziges Guckloch auf der Seite haben und durch eine possierliche Vorrichtung einem großen Tier, Pferd zum Beispiel, so nah auf das Hinterteil geschnallt sind, dass, wenn selbiges Pferd sich vorwärts bewegen will, es selbiges Haus nolens volens mitnehmen muss, wie die Schnecke ihr Haus. Wenn dann diese mehligen Gesichter in dem schwarzen Guckloch erscheinen, starr und gestikulationslos, und der Kopf hin und her schlenkert wie ein abgerissener Kürbis und das ganze Wackelwerk hinrumpelt und bumpelt wie ein groteskes Zufallsgespenst, och, ich könnte wieder in Interjektionen ausbrechen, wenn ich nicht schon an das Tollste und Widerspruchsvollste gewöhnt wäre. Was ich einzig bemerken möchte, ist die feine Beobachtungsgabe der Katze im Übrigen unbeanstandet gelassen, dass ich, weit entfernt diese Menschen in den forthumpelnden schwarzen Häuschen für eine Extrarasse zu halten, umgekehrt diese Häuschen nur für einen neu zugeschnallten oder umgelegten Körperteil erachte, in dem die alte gewöhnliche Rasse irgendwen zu täuschen sucht. Mich nicht. Oktober. Heute hatte mein Herr den Mond im Zimmer. Auf Besuch. Lang starrte ich die uns ergebende Gottheit an. So ein prachtvoller Vollmond, den mein Herr wie auf einen Pfiff sich vom Himmel herabgeholt und auf einen Stock gestellt hatte, und bei dessen Schein er lange und, wie es schien, gründlich seinen Kopf in einen dicken, schweinslederen Folianten versenkte. Aber nicht lange währte die Täuschung, denn als mein Herr einmal die Mondkugel anrühren und emporheben wollte, sah ich, dass alles geometrisch abgezirkelter Betrug war und dass unter einer milchartigen Hohlkugel eine ekelhafte, spitzige, grelle Flamme verborgen war, die der Mensch aus einem gelblichen Saft herauszog. Komödiant. Oktober. Wenn ich mir so die Menschenrasse anschaue, was soll ich mir denken? Läuft sie in den Tag hinein und hackt mit bewundernswertem Fleiß jeden Tag ein Stück von ihrem Absatz weg? Oder überwacht sie ihre Arbeit, zählt und rechnet? Sagt sie sich, jetzt wird so und so viel getrappt, grimassiert, geäugelt, Zähne entblößt, Brüstchen herausgetrieben, Mundsalven entleert? Oder läuft und lebt sie so in den Tag hinein? Mein Gott, da hebt sie sich von Vieren auf zwei, baumelt mit den Armen hin und her und kiekt in die Luft. Ist das alles, was euch vom Hund unterscheidet? Merkt ihr denn nicht, was ich merke? Seit Monaten, die ich mit meinem Herrn durch die gleichen Gässchen gehe, sehe ich täglich die mir bekannten, verzwickten Gesichter. Ich kenne sie alle. Jeden Tag begegne ich ihnen. Aber siehe da, eines Tags fehlt einer. Wo ist der Kerl hingekommen? Er ist fort. Aber wohin? Es ist, als ob die Häuser Menschen aufschlucken, aber nicht alle von sich geben. Es ist, als ob ein unsichtbarer Arm aus dem Straßenkörper herauslange und den einen oder anderen bei den Beinen packe und hinunterziehe. Ehe sich die anderen umsehen, ist er fort. Die Kleinen werden groß und von den Großen verschwindet einer nach dem anderen. Merkt ihr denn das nicht? Da habe ich einen Kerl gekannt, der hatte vor seinen Augen zwei festgefrorene Wasserringe angeschnallt, um die bekannte dumme Blinzelei besser ausführen zu können. Der Kerl geht mir seit 2 Wochen ab.
Ja, wo ist er hin?
Er ist fort. Merkt ihr denn nicht, dass der abgeht? Meint ihr nicht, euch wird es gerade so gehen? Und da tappt ihr immer so zu und pafft und gaukelt und schlenkert und kiekt und verdreht die Augen. Ja, ihr führt ja das reinste Menschenleben gegen einen Hund. Mein Herr schnarcht da drin. Ich will mich auch zur Ruhe legen. Oktober. Man sollte nicht glauben, wie weit es diese Komödianten treiben. Komm ich da neulich mit meinem Herrn in ein fremdes Haus, wo ich schon früher war und wo ein Kerl wohnte, der mir immer Biskuit gegeben. Schon als die Türe geöffnet wurde, stunden 2 dort, denen Rotz und Tränen übers Gesicht liefen und dabei ein Schneuzen und Augen verdrehen, dass es nimmer schön war. Dachte mir schon, dass wieder eine große Komödie los. Komm ich hinein, liegt der Kerl, der Biskuitmensch, nicht stocksteif in einem schwarz lackierten Kasten und verstellt sich, hält den Atem an und rührt sich nicht. Eine solche Komödie. Nun glaubt vielleicht eins von euch Hündchen, der Lump wäre nach einiger Zeit aufgesprungen, hätte seinen Mitbeinzeigern die Hand gegeben und unter entsprechenden Knicksen und Zahnentblößungen gesagt, alles nur Scherz und sie sollten zufrieden sein. Nein, der Kerl lässt den Kasten über sich zumachen, zuschrauben, die Stiege heruntertragen und auf einem fantastischen Wagen mit 2 lahmen Pferden 1 Stunde vor die Stadt hinaus spazieren fahren. Welch ein Spaß!
Jodok Seidl las aus dem Tagebuch eines Hundes von Oskar Panizza. Dritter von insgesamt 4 Teilen, Technik Tom Willen, Redaktion und Regie Johannes Mayr, Produktion Schweizer Radio DRS 2010. Im nächsten und letzten Teil des Hundetagebuchs erlebt unser Erzähler dann den Tod eines Kameraden, was ihn in eine tiefe existenzielle Krise stürzt. Zu hören nächsten Dienstag um 15 Uhr in der Lesung im 2. Und Sie können die Lesung auch im Internet nachhören oder als Podcast abonnieren unter drs2.ch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.